Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im 1. Petrusbrief im 4. Kapitel. Es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sünden Mängel. Seid gastfrei untereinander ohne Murren und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand predigt, dass er es rede als Gottes Wort. Wenn jemand dient, dass er es tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, in der amerikanischen Ausgabe vom Reader's Digest stand der passende Witz zum Anfangssatz unseres Predigtabschnittes: Das Ende ist nah. Zwei Pfarrer haben ein Plakat, mit dem sie an der Straße stehen, auf dem steht: Das Ende ist nah, kehrt um. Ein Autofahrer bremst kurz runter, kurbelt das Fenster runter und ruft denen zu: Ihr spinnt ja. Drückt auf die Tube und fährt weiter. Hinter der Kurve kreischende Bremsen und dann ein lautes Aufklatschen. Und der eine Pfarrer sagt zum anderen: Vielleicht sollten wir das Schild rumdrehen und auf die Rückseite schreiben: Brücke defekt. Liebe Schwestern und Brüder, das Ende ist nah. Man ist das ja schon gewöhnt in kirchlichen Kreisen. Es ist irgendwie immer nah und es hat wenig Auswirkungen auf den Alltag. Wenn wir wüssten, dass morgen das Ende der Welt ist oder das Ende meines Lebens, wie würde das diesen Tag verändern? Wenn wir wüssten, dass der Herr Christus morgen wiederkommt oder die gewisse Vermutung haben, die Leute am Ende des Jahres 999 in Europa haben das sehr ernst genommen. Denn die haben sich ausgerechnet und haben gesagt, 1000 Jahre sollte es dauern. Wenn wir die Zeitrechnung so annehmen, wie sie angesetzt ist, dann sind die 1000 Jahre gleich rum. Und haben sich entsprechend versucht vorzubereiten. Was brauche ich noch persönliches Eigentum, wenn es morgen die Welt nicht mehr gibt? Ich brauche nichts mehr. Also haben sie alles verschenkt. Was kann ich nicht brauchen, wenn ich als Mensch vor meinem ewigen Richter stehe? Sünde und Schuld, Zank und Streit der Vergangenheit. Also haben sie das Übermenschliche versucht und haben sich nach Möglichkeit untereinander ausgesöhnt, damit man nicht mit zerrauften Haaren vorm Herrn Christus steht, sondern in geschwisterlicher, friedlicher Einigkeit. Wunderbar. 1000 Jahre später, das habe ich nun erlebt, kein Vergleich. Da ging es eher dann darum, genau zu überlegen, wann fängt denn eigentlich das neue Jahrtausend an? Am 1. Januar 2000 oder erst ein Jahr später? Oder haben wir uns überhaupt verrechnet? Und es blieb eigentlich nur ein leicht mulmiges Gefühl. Martin Luther wird der wunderbare Satz zugeschrieben: Er würde am letzten Tag ein Apfelbäumchen pflanzen. In den überlieferten Werken Martin Luthers findet sich das nicht. Aber es ist eine schöne Idee, etwas zu tun, als hätte die Welt Zukunft. Wenn man einen Apfelbaum pflanzt, ich habe das inzwischen ausprobiert, dann heißt das ja noch nicht, dass man alsbald Äpfel vom eigenen Apfelbaum pflanzen wird. Die Ernte dann hoffentlich, wenn der Apfelbaum überlebt, irgendein Nachfolger. Sondern man tut etwas, was Perspektive in der Zukunft hat. Und das tut man vernünftigerweise nur, wenn man mit dieser Zukunft rechnet. Sonst hat es ja keinen Zweck, irgendwas zu tun, was ins Leere weist. Und Luther hat damit zum Ausdruck gebracht, oder wer immer es erfunden hat, zum Ausdruck gebracht, dass die Welt Zukunft hat, dass etwas bleibt, dass nicht alles irgendwie verschwindet und sich auflöst. Und weil etwas bleibt, deswegen hat Petrus ganz nüchterne Vorschläge, was die Christen tun können angesichts des nahen Weltendes. Petrus schlägt vor, beten, Liebe und Dienst. Das ist zusammengefasst kirchlich in dem wunderbar auswärtigen Begriff der Diakonie. Das ist die Beschäftigung der Christenheit am Weltende. Beten. Und zwar bitte nach den Worten des Petrus besonnen und nüchtern. Ganz schlicht bezogen auf das, was nötig ist. Klar artikuliert. Besonnen kann man auch übersetzen mit mäßig, aber bitte nicht mittelmäßig und auch nicht saumäßig, sondern diese Mäßigkeit, von der hier die Rede ist, das ist eine griechische Haupttugend der Besonnenheit. Man kann das gar nicht übersetzen. Sophrosyne, für die, die mal Griechisch gelernt haben oder es mal lernen wollen. Das heißt, dass das Zwerchfell intakt ist. Wissen alle, was das Zwerchfell ist? Das ist der Muskel hier im unteren Bauchbereich, also wo ich einen Bauch habe, der die Atmung steuert. Und wenn das Zwerchfell sich gut bewegen kann, dann kann man ungehindert atmen und kann deswegen auch alles andere möglichst gut tun. Wenn man da einen Knick oder eine Verklemmung hat oder schlecht steht, dann kann man auch nicht mehr gut reden und sich nicht mehr gut bewegen und muss Lockerungsübungen machen, wie die Chorsänger zum Beginn der Chorprobe. Also das Zwerchfell ist intakt, es gibt keine Hoch- oder Flachatmung, auch nicht geistig und geistig. In der Rhetorik versucht man das den Leuten beizubringen. Das ist gar nicht so einfach. Aber das geistliche Problem mit dieser Besonnenheit, das geistliche Problem liegt darin, dass ich nicht will, wie ich soll, dass ich nicht tue, wie ich will und dass ich mich dabei nicht gut fühle. Das ist die Situation, die ich als Mensch erlebe und die mich am Beten hindert. Und doch, wir können beten. Wir dürfen uns Gott zuwenden. Mit dieser Besonnenheit, mit dieser Freiheit, unser Leben vor Gott zu gestalten. Und wenn mir die Worte fehlen, dann darf ich mich bedienen in der Heiligen Schrift. Dann gibt es Gebete in der Bibel. Nicht nur, aber in Vielzahl in den Psalmen. Dann gibt es das Vaterunser, in dem Jesus Christus anleitet zum Beten. Da sieht man, welche Auswirkungen das hat, wenn die geistliche Atmung stimmt. Wenn wir geistlich versorgt sind mit dem, was wir brauchen. Normalerweise, wenn ich ein Gebet selber formulieren würde, dann würde ich dem lieben Gott wahrscheinlich meine 10 dringendsten Wünsche aufzählen. Und das ist eine völlig uninteressante Liste. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Da wäre ich von selber nicht drauf gekommen. Oder wahrscheinlich nicht. Die Frage stellt sich nicht, weil der Herr Christus uns das als Bitte in den Mund legt. Dein Reich, lieber Gott, komme. Das hätte es auch nicht unter die ersten 100 geschafft, bei mir, normalerweise, als altem Menschen. Aber Christus erneuert uns geistlich. Und erst in der 4. Vaterunser-Bitte geht es um meine dringenden Anliegen und Bedürfnisse. Aber wie schlicht formuliert: unser tägliches Brot gib uns heute. Und damit ist schon gesagt, was ich zum Leben brauche, nein. Was wir miteinander brauchen, damit unser Leben erhalten und ausgestattet und ausgeschmückt ist aus der Hand Gottes. Was Gott uns überfließend gibt, Wir beten ganz schlicht darum. Wunderbar. Ein besonnenes und nüchternes Gebet, das uns der Herr Christus erfreut. Zweiter Hinweis: Leben in der Liebe. Und zwar in beständiger Liebe. Das heißt nun nicht, dass die Liebe konservativ wäre, sondern dass sie sich ausstreckt, dass sie bleibt und wächst. Und das äußert sich in der Bereitschaft zur Vergebung. Und es äußert sich in der Gastfreundlichkeit. Bereitschaft zur Vergebung, was unbedingt nötig ist, damit wir auskommen, damit wir miteinander zurechtkommen, damit wir leben können. Und die Freundlichkeit gegenüber dem, der fremd ist, wie wir gelegentlich fremd sind. Ein Zitat aus den Sprüchen Salomos, das Petrus hier weitergibt, macht deutlich, im Zusammenhang der Entscheidung zwischen Weisheit und Torheit hängt die Liebe an der Beziehung zu Gott. Liebe ist das, was von Gott kommt und was uns festmacht an Gott. Und das ist zugleich die Rechnung nicht ohne den Wirt machen. Das ist zugleich Leben nach der Weisheit Gottes. Und dann der dritte Gesichtspunkt, da redet Petrus vom Dienst. Dienst in Haushalterschaft. Da kommt unser schönes Fremdwort der Ökonomie her. Christen sind ökonomisch, wirtschaftlich. Ökonomisch heißt nicht besonders sparsam, wie man es fälschlich den Schwaben nachsagt. Angeblich sind Schwaben ja Schotten, die da ausgewiesen wurden, weil sie zu sparsam waren oder so. Das ist Unfug. Sondern ökonomisch heißt so, dass es einen Gewinn gibt. Die Schwaben, die ich kennengelernt habe, wenige genug, aber die Schwaben, die ich kennengelernt habe, echte und Neigschmeckte, die waren alle großzügig bereit, ihre Mittel, auch die finanziellen, einzusetzen, wenn vernünftige Hoffnung bestand, dass da was rauskommt dabei, dass man was Angemessenes oder Gutes kriegt dafür, dass es einen Erfolg und Ertrag hat. Und so ist es gemeint mit der Wirtschaftlichkeit und der Haushalterschaft. Mit den Gaben, die wir empfangen haben, nicht so umgehen wie der eine im Evangelium, der seinen Zentner Silber in der Erde verbuddelt. Der sagt, das muss so wertvoll gehalten und so gut geschützt werden, davon darf keiner was wissen. Das darf die Welt nicht erfahren, dass ich dieses Kapital habe, sondern wirtschaftlich so, dass mehr wird, dass es um sich greift, dass die Kirche, dass die Gemeinde wächst, dass der Glaube weitergeht und dass Gottes Gnade durch uns wirksam wird. Dienst untereinander mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat, mit seinem Wort, mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe und Liebe. Und das alles, Gebet, Liebe und Dienst, damit Gott gepriesen werde. Das ist das Ziel. Wir haben zu tun, liebe Schwestern und Brüder, bis der Herr wiederkommt. Es sei morgen oder übermorgen oder irgendwann. Das ist nicht unsere Sache, auszurechnen und zu grübeln, wann es vielleicht soweit wird. Aber wir sind beschäftigt. Wir haben wunderbare Aufgaben, die uns der Herr Christus dagelassen hat, in denen er auch bei uns ist und uns hilft. Und mit denen ist die Kirche beauftragt. Und wir bleiben darin, in unserem Tun, bei Jesus Christus. Wir bleiben in seinem Wort, wir bleiben in seiner Kraft, wir bleiben in seiner Liebe, in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Und das ist es, was Perspektive und Zukunft eröffnet. Das ist es, was Zukunft hat über unsere Grenzen hinaus sogar. Denn das bleibt in Ewigkeit. Damit schließt Petrus. Sein, also Jesu Christi, ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Apfelbäumchen am Tag vor dem jüngsten Tag, das ist ein schönes Zeichen, eine nette Anekdote, das ist ein Glaubensbekenntnis eigentlich des Christen. Wichtig ist, dass Christus uns wirklich Zukunft eröffnet. Wichtig ist, dass Christus bleibt und dass wir bleiben und leben in Jesus Christus. Anders nicht. Anders nicht, wenn man auf dem Friedhof manchmal hört, was angeblich bleibt. Die Erinnerung derer, die da trauernd und verabschiedend sich versammeln. Dann denke ich, furchtbar. Also so möchte ich nicht ewig leben. Das heißt ja, dass am Sonntag nochmal daran erinnert wird, wenn es gut geht, und dann nochmal am nächsten Ewigkeitssonntag. Und wenn man großes Glück hat, dann pflegt jemand das Grab. Und irgendwann wird die Grabpflege fachmännischen Händen anvertraut. Das heißt, es macht dann ein Gärtner. Das ist wunderbar, die Vorstellung, dass in dieser Welt vielleicht der Gärtner der Letzte ist, der sich an mich erinnert. Es gibt Schlimmeres. Aber tröstlich ist das nicht. Sondern tröstlich ist, dass der Herr Christus sich an uns erinnert, und zwar ganz genau. Und dass wir durch den Herrn Christus leben über alle Grenzen unseres Lebens hinaus. Dass wir bleiben in Ewigkeit, weil Christus auferstanden ist und lebt. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.